Als Jesus aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sagte: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und leidet große Pein. Er sagt zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach hineingehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht geheilt werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, und unter mir habe ich Soldaten, und ich sage zu ihnen: Geh, und dann gehen sie. Und zu anderen: Komm, und sie kommen. Und zu meinem Knecht: Tu das, und er tut es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, viele werden von Morgen und Abend kommen und sich mit Abraham und Isaak und Jakob im Reich der Himmel zu Tische setzen. Die Söhne des Reiches dagegen werden in die Finsternis, die draußen ist, hinausgestoßen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in jener Stunde geheilt. Gepredigt hatte er, so berichtet es Matthäus, gepredigt hatte er seine größte Rede, die er geredet hat, eine Bergpredigt. Die heißt Bergpredigt, weil Jesus in der Nähe von Kapernaum auf einen Berg gestiegen war. Das hatte ganz schlichte Gründe, weil auf einem Berg kann der, der von oben eine Zuhörerschaft unter sich hat, gut gesehen und gehört werden. Jesus hat gerne an Ufern gepredigt, wo Menschen dann über ihm in einer großen Runde sich aufhalten konnten, oder auch gerne auf Bergen gepredigt. Das waren einfach die natürlichen Orte, wo man sich gut sehen und hören konnte. Die wichtigste Predigt war gepredigt, weil Matthäus sehr deutlich als Grundsatzrede Jesu nachzulesen in den Kapiteln 5 bis 7. Er wird bekannter. Er wird bekannter und hat eine ganze Reihe von Krankenheilungen erlebt mit Menschen, die bedürftig waren. Er hat gepredigt vom Reiche Gottes. Er ist schon eine Weile unterwegs. Vielleicht einige Monate. Wir wissen es nicht genau, und das Neue Testament und auch Matthäus scheren sich nicht um Zeitangaben. Aber er ist bekannt. Und auch auf dem Weg nach Kapernaum in diese kleine Stadt wird er wieder angehalten, weil ein Aussätziger, ein Mann, der Lepra hat, ihn um Heilung bittet, und er wird geheilt. Kapernaum, eine schöne kleine Stadt, gar nicht groß, aber doch im ganzen römischen Weltreich gut bekannt. Denn die getrockneten Fische aus Kapernaum waren eine Spezialität im gesamten Mittelmeerbereich. Allein 3 überlieferte Kochbücher aus Rom kennen Rezepte mit Stockfisch aus Kapernaum. Eine Delikatesse. Eine Delikatesse, die übrigens unter anderem Simon Petrus fertigt, nachdem er den Fisch gefangen hat. Eine Gegend, die gar nicht so provinziell ist, wie man denkt, auch wenn die Leute anscheinend einen scharfen Akzent hatten, der unüberhörbar war. Aber die Leute waren gebildet, man sprach Griechisch, man sprach Römisch, man sprach Hebräisch. 3 Sprachen war ganz normal, wie das unter Kaufleuten üblich ist. Man muss sich eben verständigen können. Kapernaum. Jesus geht in diesen Ort, in diese Stadt. Was er dort vorhat, wissen wir noch nicht genau. Aber er ist mit seinen Jüngern unterwegs, hat eine Krankenheilung auf dem Weg schon erlebt. Da kommt er. Ein anderer Mann hat sich auf den Weg gemacht. Ein anderer Mann aus einer völlig anderen Welt. Ein Zenturio. Ein Soldat, ein Berufssoldat, der für 100 Soldaten Befehlsgewalt hat. Und seine Garde ist speziell ausgebildet und gut ausgerüstet. Eine Art Sondereinsatzkommando für diesen Stadtteil in Kapernaum und die Gegend, die einfach sehr problematisch ist in diesem riesigen römischen Reich, weil die Römer überall ums Mittelmeer ihre Macht aufgebaut haben, aber mit den Juden, das ist schwierig. Mit diesen Juden, da gibt es immer wieder Überfälle, immer wieder irgendwelche Zeloten, die in einen Hinterhalt aufbauen und versuchen, die Römer, die sie dort kriegen können, zu töten. Ein Sondereinsatzkommando, spezielle Leute, speziell ausgesucht und ausgebildet, gehören zu dieser Hundertschaft dieses Centurios. Eine ganz spezielle Truppe, die wahrlich nicht beliebt ist. Wenn ein Jude einen solchen Soldaten sah, war klar, man ging nicht auf der gleichen Straßenseite. Die Juden hassten diese römischen Soldaten. Sie hassten die Macht, die unter Herodes Antipas durch diese Römer ausgeübt wurden. Sie hassten ihren verordneten König, der aus Rom eingesetzt wurde und der einfach nur Lust hatte, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und die Römer anscheinend dafür benutzte, seine Macht zu stärken. Da begegnet diesem Rabbi, diesem Lehrer, Jesus von Nazareth, ein Centurio. Jemand, der allein durch seine Uniform auffällt. Zur römischen Armee kam man nicht einfach so. Da gehörte man zu den absolut gut gebauten Männern. Kraftvoll, muskulös. Und eine sehr beeindruckende Uniform. Großteil Leder mit Metall, kostbare Materialien in der damaligen Zeit, die verarbeitet wurden. Und es war klar, hier kommt jemand, der Befehlen gewöhnt ist. Hier kommt jemand, der wirklich Macht hat, wie kaum ein anderer. Und es war wirklich so, dass die Juden, wenn ein solcher Centurio oder auch nur ein Soldat kam, sie wechselten die Seite. Man hatte nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Und die Römer, die Soldaten waren froh, auch wenn sie nichts mit den Juden zu tun hatten, denn jeder Kontakt brachte neue Schwierigkeiten. Zwei Welten begegnen sich. Zwei Welten mit zwei Menschen, bei denen beide in den nächsten Momenten der Begegnung Grenzen überwinden müssen und Grenzen überwinden werden. Da kommt er, der Mann, der gewöhnt ist zu befehlen. Er hat eine Vorgeschichte. Er hat einen Knecht. Jeder Centurio hatte in der damaligen Zeit einen Mitarbeiter nur für sich. Einen Menschen, der ihm als Knecht, als Diener sehr nahe war, der praktisch alles für ihn gemacht hat. Denn die Berufssoldaten sind ja nicht als Ehepaare dann rübergegangen und irgendeine Frau hat dann die Fröhlichkeit gehabt, sich um den Haushalt zu kümmern. Berufssoldaten waren nicht verheiratet. Das Risiko zu sterben war einfach zu groß. Man machte diesen Job, bis man irgendwann in den 40ern pensioniert wurde. Und dann, wenn man sich pensionieren ließ mit ungefähr 40 und Jahren, dann ging man zurück ins Römische Reich, heiratete und ließ sich nieder. Aber bis dahin blieb man alleine und hatte einen Knecht, einen Diener. Dieser Hauptmann scheint seinen Diener sehr gemocht zu haben. Sie haben anscheinend ein innigliches Verhältnis, denn er wird in wenigen Augenblicken gegenüber Jesus den liebevollsten Begriff wählen, den man überhaupt für einen Menschen wählen kann, der unter einem steht. Er benutzt das Wort Pais. Und das heißt so viel wie ein geliebter Junge. Pais ist fast schon ein Kosename für ein Kind, für einen Jungen, dem man sehr, sehr nahe steht. Pais sagte man nicht zu irgendjemandem, nicht zu irgendeinem Jungen. Pais, das war jemand, für den man Verantwortlichkeit spürte und für den man Liebe spürte. Heute übrigens noch zu finden in dem schönen Wort Paidagogos, der Pädagoge. Der Paidagogos war im griechischen und auch im lateinischen Bereich der Knabenführer. Das heißt, es war der Sklave, der verantwortlich war für die geliebten Söhne des Herrn, dass diese ins Gymnasium kamen und in ihre Ausbildungsgeschichten kamen. Und die waren für diese Jungen verantwortlich. Pais. Er hat einen Diener, der ist nicht Diener. Es ist für ihn wie ein geliebter Sohn. Schwer krank, todkrank. Nun hatte aber dieser Hauptmann, dieser Centurio, alle Möglichkeiten, die man damals hatte. Als Centurio standen ihm alle ärztlichen Versorgungsmöglichkeiten offen. Er hatte sogar die Möglichkeit, diesen kranken Diener in kürzerer Zeit, als es anderen möglich gewesen wäre, sogar bis nach Rom schiffen zu können, damit er dort eventuell unter ärztliche Behandlung kommt. Und eine römische Besatzungsmacht hatte ein für damalige Verhältnisse gut ausgebildetes System, auch von ärztlicher Versorgung. Aber die Römer konnten seinem Diener nicht mehr helfen. Da war nichts mehr zu machen. Vorbei. Er mag vielleicht alles versucht haben und auch alle Befehle, die möglich waren, um Leute ranzuholen, um diesem, seinem Diener zu helfen. mag er vielleicht ausgekostet haben, aber da war nichts mehr. Da ging nichts mehr. Und dieser Centurio sorgt sich um seinen Knecht, den er liebt. Sonst würde er ihn nicht Pais nennen. Er hat keine Möglichkeit mehr. Nichts geht mehr. Und in dieser Situation, wo dieser Mann, der Macht gewöhnt ist und Befehle gewöhnt ist, machtlos ist und nichts mehr befehlen kann, in diesem Augenblick, wo nichts mehr geht, fällt ihm etwas ein. Etwas, was man als römischer Soldat wirklich niemals macht. Ich wende mich an einen Juden. Er wendet sich nicht an einen jüdischen Arzt. Er wendet auch sich nicht an einen jüdischen Gelehrten, der anerkannt ist. Er hat von jemandem gehört, der predigt in der Gegend und der die Macht haben soll, Kranke zu heilen. Und er weiß, dass wenn er als Centurio mit diesem Mann gesehen wird, dann wird es haarig. Ausgerechnet Matthäus, der selber Jude ist von seiner Geschichte, Matthäus berichtet, der Hauptmann habe sich auf den Weg zu Jesus gemacht. Lukas, der wiederum Grieche ist und der auch von seiner Geschichte da weniger Berührungsängste haben müsste und könnte, der sagt, es seien Männer aus der Synagoge gewesen, die der Hauptmann zu Jesus schickte. Männer aus der Synagoge, die sagen, dieser Hauptmann ist ein guter Mensch. Er hat uns sogar das Geld besorgt, damit wir unsere Synagoge bauen können. Hilf ihm. Bei Matthäus ist es anders. Bei Matthäus hören wir, dieser Hauptmann macht sich direkt auf den Weg und er begegnet Jesus. Zwei Welten berühren sich. Ein kleiner jüdischer Rabbi, ohne Berufsausbildung in diesem Bereich, sondern gelernter Allround-Handwerker, Zimmermann, sagen wir, aber die gab es eigentlich gar nicht in der Art, wie wir es verstehen. Das, was Jesus gelernt hatte an Beruf, das war ein Allround-Handwerker, eine Art fast schon Architekt, der selber in der Lage war, ein Haus zu skizzieren, die nötigen Schritte zu vollziehen und es komplett in Eigenregie aufzubauen. Ein wirklich gern gesehener Allround-Handwerker, der unter anderem vermutlich viele der großen römischen Gebäude, die damals gebaut wurden, mitgestaltet hat. Als geschätzter, gewürdigter Handwerker. Aber Rabbi war er nicht. Das hat er nicht gelernt. Aber er kann Menschen heilen. Und der Hauptmann, der auch, wenn er privat unterwegs war, in seiner Uniform unterwegs sein musste, geht zu Jesus. Wie fühlt sich das an, wenn ihr seht, dass da zwei Polizisten direkt auf euch zukommen? Wie fühlt sich das an, wenn zwei Polizisten kommen und sagen, kann ich Sie bitte mal sprechen? Gut oder nicht so gut? Egal, wo uns das passiert, aber spätestens, wenn wir also die Männer in Grün oder die Frauen in Grün sehen, mit voller Uniform und allem drum und dran, und sie uns ansprechen, haben wir vermutlich eine Vermutung und rattern vielleicht schon einmal durch, was wir falsch gemacht haben könnten, auf dass die höchste Ordnungsmacht uns heimsucht, die wir in der Regel erleben. Wie muss ein solcher Text sein, wenn er gepredigt wird in Brandenburg? In einer Region, in der bis vor 20 Jahren zehntausende russische Soldaten stationiert waren. Und wie ging das den Leuten, wenn dann also in voller Prachtuniform russische Soldaten auf die Einheimischen zugegangen sind? Das hat in der Regel keine Freude ausgelöst, sondern Angst. Denn da begegnete die komplette Macht der Ohnmacht, die Ordnungsmacht, die Macht des Staates, den kleinen Menschen. Sie begegnen sich, Jesus und der Hauptmann. Keiner wechselt die Straßenseite, sie bleiben stehen. Jesus scheint zu merken, dass dieser Mann ein Anliegen hat. Was dann passiert, ist ungewöhnlich. Der Hauptmann tritt zu ihm heran und im Griechischen lässt sich das auch schön deutlich nachvollziehen, dass er wirklich ihm begegnet, ihm huldet. Herantreten ist das eine, aber die Art und Weise, wie ich an jemanden herantrete, das ist das Entscheidende. Und an der Art und Weise, wie ich an jemanden herantrete, bringe ich etwas zum Ausdruck. Und die griechischen Begriffe machen deutlich, dass er ihm ehrerbietend gegenübertritt. dieser Hauptmann. Und ihm damit deutlich, auch bereits in der Begrüßung und in der Begegnung deutlich macht, ich habe Respekt vor dir und ich würdige dich. Und dann das erste Wort, das Matthäus überliefert, ist bereits etwas verwunderlich. Denn dieser Hauptmann sagt nicht Rabbi oder Gelehrter, sondern dieser Hauptmann sagt Kyrios. Das ist der größte und der schärfste Begriff, den überhaupt jemand verwenden kann. Kyrios, das ist der Herr, das ist der Herrscher, das ist der König, das ist der Mächtigste. Kyrios, das ist eigentlich der römische Kaiser. Er war der Einzige, der als Kyrios angesprochen werden durfte. Und dieser Hauptmann spricht Jesus an mit Kyrios, Herr. Und er bat ihn, wird im Text überliefert. Das heißt, dieser Mann, der selber viel gelernt hat, der selber viel Macht hat, hat sich komplett entwaffnet. Und er ist nicht mehr der Mächtige, der Fordernde, der Befehlende, sondern er ist der Bittende. Dieser Mann dreht seine eigene Rolle komplett um und wird zu dem, der jemand anders anspricht mit Herr, ich bitte dich. Ich bitte dich, mein Peis, mein Knecht, mein geliebter Sohn liegt daheim, gelähmt und er ist kurz vorm Sterben. Die meisten Bibelübersetzungen sagen dann, dass Jesus ihm antwortet, ich will kommen und ihn heilen. Allein die gute Nachricht übersetzt anders. Sie fragt, soll ich etwa kommen und ihn heilen? Und wenn die gute Nachricht so übersetzt, dann hat sie daran gut getan. Denn es ist für den Hauptmann völlig klar, dass ein Jude niemals in sein Haus gehen dürfte. Niemals. Das geht gar nicht. Wenn du ein bisschen die Regeln und die Riten kennst, der weiß, dass ein Jude niemals in das Haus eines römischen Soldaten gehen dürfte. Denkst du etwa, ich soll in dein Haus gehen? Und vielleicht auch, doch, ich wäre bereit zu kommen und ihn heilen. Vielleicht beides. Der Hauptmann wiederum erweist an dieser Stelle, dass er wirklich ein einfühlsamer Mann ist. Er sagt wieder Kyrios, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach hineingehst. Wenn die Amerikaner im Irak mehr Menschen gehabt hätten, die diese Sensibilität haben, dann wäre vieles anders geworden. Da ist ein Mann, der alle Macht dieser Welt hat in dieser Region, aber er benutzt sie nicht, sondern er ist einfühlsam, er kennt sich aus in den Riten und Gebräuchen der Juden und er weiß ganz genau, was geht und was nicht geht. Er weiß, dass dieser Jesus als Jude nicht in sein Haus darf. Herr, ich bin es nicht wert. Er sagt nicht einmal, ich weiß, du darfst ja nicht in mein Haus gehen. Sondern er, der zu den Besatzern gehört und der alle Macht hat, ordnet sich diesem Jesus als Juden unter und sagt sehr bewusst, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus gehst. Sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht geheilt werden. Sprich nur ein Wort. Dieses Zitat findet sich seit 2000 Jahren in der Liturgie der katholischen und später auch der evangelischen Kirche. Wenn Katholiken zur Kommunion gehen, zum Abendmahl gehen, dann wird dieses Zitat gebracht, fast reinrassig nach Matthäus. Herr, ich bin es nicht wert, dass du mir begegnest. Seit fast 2000 Jahren haben große Kirchen verstanden, dass ausgerechnet einer, der gar kein Christ ist, es besser auf den Punkt gebracht hat, als es all den Juden gelungen ist. Einer, der sich seiner Macht entäußert hat und der weiß, dass seine Macht täuscht. Herr, ich bin es nicht wert, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht geheilt werden. Und dann macht er nochmal deutlich, dass er seine eigene Welt kennt. Und sie übersetzen kann in das, was er von Jesus sich vorstellt. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Und unter mir habe ich Soldaten und sage ich ihnen, geh, so geht er. Und zu einem anderen komm, so kommt er. Und zu meinem Knecht tue das, so tut er's. Das ist die Erklärung, die dieser Mann liefert. Dieser Mann hat verstanden, dass er Befehlsgewalt hat und seine Leute werden das tun, was er sagt. Dieser Mann hat verstanden, dass Jesus Befehlsgewalt hat und dass er einen größeren Herrn hat, dem auch Jesus untersteht, aber dass dieser Jesus Macht hat. Und wenn er sagt, tu dies, dann wird es auch kommen, dann wird es passieren. Dieser Mann hat verstanden, dass das, was er als Prinzip gelernt hat als Soldat, an Vollmacht, an Exousia, diesem Jesus auch gegeben ist. Und er benutzt auch dieses Wort Exousia. Wir kennen es als Vollmacht oder vollmächtig. Aber wir unterschlagen oft im geistlichen Bereich, dass es wirklich mit Macht zu tun hat. Mit einer unbedingten Macht, die jemand zugesprochen bekommt. Und wer selber mal gedient hat und den Befehl seines Vorgesetzten nicht ausgeführt hat, was passiert dem? Gibt es da Stress? Ah, keiner, der gedient hat hier, ja? Ah, Berlin, Fluchtburg der Wehrdienstverweigerer. Wer an der Stelle in der Bundeswehr den Befehl seines Vorgesetzten nicht ausführt, bekommt ein Disziplinarverfahren. Und zwar sofort. Mit erheblichen Auswirkungen und wenn er Pech hat, mit erheblichen Strafen. Es kann sein, dass er dann also selber für 14 Tage also in eine Art Karzer kommt, also eine Art Haft. Und wenn es eine schwierige Problematik gewesen sein sollte, eventuell auch ein Verfahren, das dann geregelt wird. Die Feldjäger, die Polizei der Bundeswehr, die werden sich gerne solcher Menschen annehmen, wenn sie einen Befehl nicht ausführen. Dieser Hauptmann weiß, du hast Exousia, du Kyrios, du hast Vollmacht, du hast Macht. Das habe ich verstanden. Und deswegen reicht es, wenn du ein Wort sprichst, du brauchst nicht in mein Haus. Ich weiß, das reicht. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie oft sich Jesus im Neuen Testament wundert? Wie oft uns das begegnet? 2-mal. Mehr nicht. 2-mal schaffen es Menschen, dass Jesus sich wundert. 1-mal wundert er sich über die Bewohner seines Heimatdorfes, die ihm nicht glauben. Und es ist im Evangelium geschrieben, dass es ihm nicht möglich war, auch nur ein Wunder zu leben, weil sie ihm nicht glaubten. Das 2. Mal wundert sich Jesus über einen Hauptmann, weil er glaubt. Und Jesus sagt dann auch den Umstehenden, die mit ihm gegangen sind, so einen Glauben habe ich in Israel nicht erlebt. Nicht einmal. Und dann öffnet sich auf einmal das Evangelium Jesu Christi in einer Dimension, die wir noch nicht kannten. Denn Jesus sagt, da werden viele kommen. Aus dem Osten und aus dem Westen, aus dem Süden und aus dem Norden. Und sie werden sitzen am Tische Abrahams. Damit ist ganz klar, dass Jesus sagt, da werden Menschen kommen aus anderen Völkern und aus anderen Rassen, was für die Juden unvorstellbar war. Und sie werden sitzen zusammen mit Abraham und Isaak und Jakob im Reich der Himmel und gemeinsam essen. Und die Söhne des Reiches dagegen, also die Juden, werden in die Finsternis, die da draußen ist, hinausgestoßen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Das ist natürlich ein echter Affront. Und was an dieser Stelle deutlich wird, was ich davon lernen kann, das ist, dass dieser Hauptmann, der kein Jude ist und vermutlich auch die ganze jüdische Theologie nicht kennt, mehr über Glauben verstanden hat als all die frommen Menschen. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass im Neuen Testament eigentlich nie die Rede davon ist, ob jemand den richtigen Glauben hat, sondern die Frage immer ist, ob sein Glauben groß ist oder klein? Da geht es nicht um die Richtigkeit. Da geht es nicht um die Frage, welche Theologie hast du? Da geht es nicht um die Frage, welche Ismen, welche Dogmen sind für dich wichtig? Da geht es nicht um die Frage, ist das Abendmahl Transsubstantiation oder Konsubstantiation? Ist es Fleisch und Blut oder ist es so wie als ob? Da geht es auch nicht um viele andere theologische Fragen, an der Kirche sich immer wieder getrennt hat. Hier geht es allein um die Frage, ob der Glaube groß ist oder klein. Und Jesus sagt seinen Glaubensgenossen, ich schreibe euch ins Stammbuch, euer Glaube ist klein und ihr fliegt raus. Ihr werdet keine Gemeinschaft haben an diesem Tisch mit Abraham und Isaak und Jakob. Ihr seid nicht dabei, weil euer Glaube klein ist, lausig ist. Und ihr meint, ihr seid so richtig und so wichtig. Ich habe selber bei der Vorbereitung gestaunt, als mir das nochmal deutlich wurde, dass es tatsächlich überhaupt nicht darum geht, ob der Glaube richtig ist. Dass es hier eben wirklich nicht um Inhalte des Glaubens geht, sondern es geht alleine um die Beziehung. Es geht alleine darum, dass dieser Hauptmann einen gewaltigen Schritt nach vorne machen musste. Dass dieser Hauptmann eventuell Tage warten musste als Suchender, als Fragender, bis Jesus vorbeigekommen ist. Dass er mit einem offenen Blick diesen Jesus erwartet hat, bis er tatsächlich kam. Und als er ihn gesehen hat oder mitbekam, dass er da ist, sofort sich auf den Weg gemacht hat. Eben nicht stehen geblieben ist, sondern sich auf den Weg gemacht hat. Und ihn als Herrn benannt und bekannt hat. Und ihn bittet und glaubt. Glaube ist so einfach, dass es manchmal erschreckend ist. Und das finde ich immer wieder schön, wenn Menschen sich neu bekehren. Mit welcher fröhlichen Naivität sie einfach Dinge tun wollen, die sie hören. Und dann ein paar Monate und Jahre brauchen, bis sie von den Alten dann erfahren, dass man das alles gar nicht so heiß isst, wie man das gekocht hat und dass das auch nicht alles so ernst genommen werden muss, sondern, das, naja, komm erst mal an und das wird schon werden. Und vieles von dieser Bereitschaft, einfach zu glauben und zu handeln, auf dem Weg wieder verloren geht. Und wir immer mehr anfangen, uns über richtig und falsch zu unterhalten. Wie viel Stress haben Gemeinden, weil sie sich immer wieder über die Rechtgläubigkeit auseinandersetzen? Wie viel Stress haben Gemeinden, ob der Frage, ob die Taufe die identitätsstiftende Voraussetzung ist, um Gemeinde sein zu können? Wie viele Gemeinden haben es erlebt, dass Leute sagten, wenn das nicht mehr gilt, dann gehe ich raus. Dann bin ich hier nicht mehr Mitglied. Und wie viele Gemeindestunden hatten wir, in denen wir stritten, ob der Frage, ob unser Glaube groß oder klein ist? Wie viele? Wisst ihr auch nur eine? Wo wir stritten, weil das doch wichtig ist? Wo wir stritten und uns sorgen, ob unser Glaube groß genug ist? Das ist das, was dieser Hauptmann hier in diesem Text zum Ausdruck bringt. Sein Glaube ist groß. Und er weiß fast nichts von dieser Theologie, die Jesus predigt, die ist neu. Aber er hat verstanden, dass in diesem Jesus ihm jemand begegnet, dem er sich bedingungslos unterordnet und vertraut. Das ist ein Mann, an dem wir lernen können, dass Glaube nicht Wissen heißt und Erkenntnis, sondern dass Glaube Vertrauen heißt und mit jemandem in Beziehung gehen. Und dass dem lebendigen Gott begegnen immer heißt, ich werde meine bisherige Grenze überschreiten müssen. Ich werde meinen bisherigen Horizont überschreiten müssen. Und erst in dieser Grenzerfahrung Gott wirklich begegnen. Und dann hoffentlich ihm vertrauen. Den Transfer, den möchte ich jetzt selber nicht mehr anhängen aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit. Aber für den Transfer habt ihr vielleicht selber eine Woche, um vielleicht selber für euch nachzuspüren, wo ihr Jesus entgegentreten könntet oder solltet, wo ihr gefragt werdet, ob ihr Glaubende seid, wo ihr bekennen könnt, ob ihr Menschen seid, die ihm vertrauen und ihm wirklich glauben oder nicht. Das ist nicht Schicksal, das ist eine eigene innere Entscheidung, die jeder von uns in Freiheit treffen kann. Aber es wird uns immer an eine Grenze bringen, wo nicht mehr wir diejenigen sind, die entscheiden, sondern etwas anderes, Göttliches uns begegnet und uns herausfordert. Er wurde geheilt. Und sein lieber Knecht hat eine wunderbare Statistenrolle. Er taucht nicht mehr auf. Der Hauptmann taucht auch nicht mehr auf. Und doch begegnet er uns in jeder Kirche Deutschlands, immer wieder in jeder Liturgie, seit 2000 Jahren, weil dieser Mann ein Zeichen gesetzt hat, das selbst für jeden von uns heute noch zu einer ganz wichtigen Frage werden kann. Ob wir auch solche sein wollen und sein werden, die bekennen, ich glaube. Ich bete mit uns.